Hey Tommy, soll dir ein Geheimnis verraten?
Sechs.
Wir sind schon bei Folge 46 vom Filmfenster.
Wow.
Unglaublich. Es geht im rasenden Tempo vorwärts. In dem Sinn, Halli, hallo.
Halli, hallo zusammen.
Yes, wir sind wieder da. Im weiteren, heute auch im Duett. Nach dem Duett ist vor dem Duett, gell? So ist das. Heute sind wir
genau,
auch
zu zweit.
Ihr habt es schon mitbekommen, der Tommy ist am anderen Ende vom Mikrofon. Wir nehmen heute die 46. Folge vom Filmfenster auf. Und das ist das Short Duo zum zweiten. Und wir haben heute hier unter anderem das Thema dominante Spezies auf dem Planeten Erde und ein kleiner Tipp, die Menschen sind es nicht. Aber wir kommen später nochmal drauf.
Nicht mehr.
Aber wir arbeiten im Moment eh daran, dass das vielleicht gleich nicht mehr der Fall ist. Das ist ein anderes Thema. Das ist unabhängig vom,
genau.
Unabhängig vom Filmfenster. Aber bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, wo wir dann gleich darauf eingehen, haben wir noch ein bisschen News. Zwei kurze Filmtipps je von uns zwei, von Filmen, die wir beide haben gesehen. Und genau, dann steigen wir dann gleich ein ins Hauptthema. Und zwar habe ich nur eine ganz kurze News, aber die hat wirklich, glaube ich, bei vielen Fantasy-Fans und Fantasy-Bücher-Fans und generell Fans von diesem Genre eingeschlagen wie eine Bombe. Es ist nämlich seit Jahren immer wieder ein Gerücht umgegangen und es ist immer wieder dementiert worden, dass Warner Bros. Neue Lord of the Rings-Filme produzieren will. Und das ist aber nicht darüber hinausgegangen, als das bestätigt ist, ja, dass das Jahr, über das haben wir im Filmfenster schon geredet, ein Animations-Lord of the Rings-Film soll kommen, nämlich War of the Rohirrim. Da haben wir auch unsere Filmvorschau im Filmfenster angekündigt. Voraussichtlich im Dezember wird der Weihnachtsfilm. Aber jetzt, seit wenigen Tagen, sehr brandaktuell, ist es also offiziell bestätigt, nicht nur ein Gerücht, dass Warner Bros. Neue Lord of the Rings Filme, zumindest eine hundertprozentig. Jetzt ist aber schon die Rede von zwei, gemäss dem, was ich als letztes gelesen habe, produzieren. Und die sollen tatsächlich, der erste davon soll auch schon 2026 ins Kino kommen. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Hast du das auch mitbekommen?
Ja, das mitbekommen, ja. Also, ich denke zwar, wenn du sagst, eingeschlagen wie eine Bombe, vielleicht gibt es da auch ein bisschen Unruhe. Bezüglich der Qualität, da werden wir ja dann sehen.
Ist schon eine kurze Produktionszeit, muss ich sagen. Wir haben 24, es ist, wenn man weiss, mit was für einem Qualitätsanspruch das eigentlich immer an der Lord of the Rings Franchise ist geschaffen worden, mit in Anführungs- und Schlusszeichen, in Serienform kann man sich darüber streiten, ob da die gleichen Qualitätsstandards gelten. Aber das werden wir ja auch noch beleuchten, weil auch dieses Jahr erwartet uns aus diesem Franchise noch Serienableger Season 2 von Rings of Power. Aber da warten wir noch drauf. Aber gleichzeitig ist es also jetzt offiziell und mit an Bord. Und das ist doch sehr interessant, ist also als ausführender Produzent definitiv bestätigt, der Peter Jackson, also der, der eigentlich die ikonische Filmserie hat ins Leben gerufen und eigentlich wirklich als Altmeister gilt von diesem Stoff. Zusammen mit dem Gollum-Mime und dem Gollum-Darsteller Andy Serkis, der nicht nur wieder den Gollum verkörpern, da kommen wir dann noch drauf, und auch wieder die Regie führen. Was sagst du so zu dieser Ankündigung? Ist das so ein bisschen Flucht nach vorne, nachdem die Serie nicht so gut angenommen worden ist? Oder wie interpretierst jetzt du das?
Also wenn es eine Art von Back to the Roots ist, zu der ersten Trilogie, bin ich natürlich sehr erfreut. Also wenn es dort hergeht, von den Qualitätsansprüchen, wir reden ja der Hand vor der Gollum. Das ist übrigens noch ein Fun Fact, den ich auch noch gelesen habe, jetzt gerade, wo wir es noch drüber hatten. Das war ein Fanfilm gewesen, mal. Ein Kurzfilm, wo Fans produziert haben und sie stützen jetzt den Titel, wo es ja dann wirklich auch um die Geschichte vom Gollum geht. Also eigentlich ist es ja das Prequel sicher. Es ist noch nicht bekannter Plot, also sind sie da glaube ich auch noch am Ausschreiben. Aber anyway, also wenn es die Qualität hat, die der Gollum und Andy Serkis hat, dann wird es einfach cool und dann wird es gut, oder? So wie er das mimt und macht und der Charakter ist ja wirklich, bringt viel her. Also, wenn es
ja, die richtige geht. Also, wenn es ein unverbrauchter Teil ist vom Universum, wäre es ja auch eigentlich bei Rings of Power der Fall gewesen. Aber die in Serienform hat es einfach andere Probleme gegeben. Also, sie sind dort nicht über das Mittelmass rausgekommen. Für mich ist einfach die Ankündigung, zumindest in einer laufenden Lord of the Rings Franchise-Serie bei Amazon, ein bisschen speziell. Auch der Zeitpunkt der Ankündigung finde ich sehr speziell. Jetzt muss man klar sagen, das eine sind Kinoableger, die jetzt geplant sind, und das andere ist eine Streaming-Adaption. Also das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Trotzdem aber aus dem gleichen Universum mit einem ähnlichen Qualitätsanspruch. Ich weiss nicht, ich finde es ein bisschen komisch.
Nein, aber vielleicht beruhigt es ja die Fans. Eben, weißt du, ja. Ich denke, vielleicht ist das so ein bisschen der Touch, oder, wenn man sieht, dass es jetzt Rings of Power nicht wirklich herbringt, das Universum gut zu befruchten. Habe ich das Gefühl, ist es ja ein bisschen balsam für Fanseelen von Lord of the Rings und auch Fantasy-Filmseelen, dass hier jemand am Werk ist, der Serkis und oder Peter Jackson mit dem ausführenden Produktionsteam, das ein bisschen routinierter ist in diesem Genre, lässt Hoffnung aufkeimen. Und ich glaube, die Fans brauchen ein bisschen die Hoffnung. Seien wir ehrlich.
Ja, die brauchen. Also, das ist schon so. Ich meine, es ist halt ein unglaublich beliebtes Franchise. Aber man muss auch sagen, der Peter Jackson, der ja selber auch als Produzent auch noch fungiert hat für die Hobbit-Trilogie, und die ist ja auch durchaus kritisch aufgenommen worden. Als letzte grosse Filmproduktion, wo viele gesagt haben, das war der Fallstoff, ein Kinderbuch so strecken auf drei Filme, das war ein Fehler. Und hat es viele Stimmen gegeben. Aber wir sind gespannt. Also, ich freue mich, wenn das wieder in eine richtige Richtung geht. Ja, Lord of the Rings immer gerne auf der Leinwand gesehen und The Hunt for Gollum wird hoffentlich wieder an die alte Qualität nachknüpfen. Wir werden es gleich sehen und wenn es weitere Informationen gibt, hören wir es wieder hier. Genau, das wäre noch ganz top aktuelle News.
Ich habe noch etwas im Fall. Apropos top aktuell, wir sind ja jetzt am Munkeln wegen der Shogun-Serie, die wir hier im Filmfenster besprochen haben, dass da eine Season 2 gleich stattfinden könnte. Und
das hat mich
überrascht, ja. Das ist, Hiroki Sanada hat hypothetisch für schon unterschrieben. Er hat wahrscheinlich so gute Erfahrungen gemacht in der Season 1, dass er sich würde anerbieten für die Season 2. Aber wir sind gespannt, es gibt ja keinen Roman, der darauf basiert. Also sie müssten alles noch schreiben und es ist nicht in trockenen Tüchern. Aber weil die Resonanz so hoch ist, sind sie sich das echt jetzt natürlich am Überlegen, ob sie das herbringen. Aber da sind wir wieder spannend, beim Qualitätsanspruch, oder?
Ja, genau. Das ist natürlich schwierig, keine Literaturvorlage. Muss man auch sagen, bei Lord of the Rings, um nochmal den Bogen kurz zurückzuspannen, dort ist ja die Literaturvorlage auch eher oberflächlich, weil die Hauptgeschichten ja so ein bisschen auserzählt sind. Aber es gibt natürlich Anschlussgeschichten aus dem Silmarillion und so weiter. Aber ich bin gespannt, was da passiert, so mit grossen Franchises, genau.
Jo. Dann gehen wir doch über zu unseren Filmen mal. He.
Yes, yes.
Was haben wir da gesehen? Ja, wir haben doch gesehen...
Eine Empfehlung von dir.
Ja, ich habe dir das empfohlen und ich glaube, jetzt wird es dann spannend, weil ich kenne noch nicht deine Anschauung, respektive deine Kritik. Aber wir reden hier von Late Night with the Devil. Ja, Late Night with the Devil geht ja so ein bisschen in das Genre Horror rein. Hieße das so an und es ist eine Shudder-Produktion vom Horror-Streaming-Kanal, der vor allem in Amerika gross ist. Hier kennt man den eher weniger. Also Shudder-Produktionen, die sich dort mit auch unter anderem sehr guten Horror-Movies etablieren kann. Ja, und das sind auch wieder, und das hat mich eben auch noch so überrascht, ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast, das sind ja zwei Brüder, die das verfilmt haben. Also das Drehbuch ist von Colin Kearneys und Cameron Kearneys, das sind zwei Australier wiederum. Und wie wir schon bereits ein bisschen hier oben angeteasert, australische Produktionen im Horror-Genre, CC, Talk to Me haben wir darüber geredet, können durchaus Empfehlungen sein. Also irgendwo zu Australien.
Das sind gute Horrorschreiber und Horrorproduzenten, offenbar, ja.
Genau. Ja, um was geht's bei Late Night with the Devil? Willst du das heute schnell ausführen?
Ja, es ist relativ simpel, ich halte mich kurz. Der ganze Plot spielt in den 70er Jahren. Es geht um einen grossen Talkmaster, gespielt vom David Desmalakian, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus.
Schwierig.
Ein komplizierter Name. Ihn kennt man zum Beispiel aus der Blockbuster-Produktion. Wie jetzt geheiss, aus dem DC-Universe. Hilf mir schnell. Mein Hirni. Suicide Squad,
genau. Suicide Squad, genau. Habe ich sagen. Ja, sorry. Genau,
dort hat er Spot gespielt, ein bisschen lustiger genau. Charakter. Dort ist er vielleicht eher so ein bisschen im Mainstream-Publikum noch ein bisschen bekannt. Er spielt hier einen Talkmaster. Und zwar einen relativ erfolgreichen Tonight, also so einen Tonight Show Master aus den 70er Jahren, der sehr hohe Wellen geschlagen hat, sehr erfolgreich war. Und dann aufgrund von einem persönlichen Schicksal sich ein bisschen aus der Fernsehbranche musste zurückziehen und er wieder zurückkehrt, aber nie mehr so richtig an die alten Zeiten auf eine Art anknüpfen kann. Und damit er das wieder kann, versucht er, so ein bisschen sein Standing wieder, also seine Show wieder ein bisschen voranzubringen, indem er ein grosses, wie könnte es so anders sein, Halloween-Special wird da produziert für das Publikum. Und dort ladet er entsprechende Persönlichkeiten ein mit Mysterien und will die präsentieren. Und jetzt darf man nicht mehr zu viel verraten, weil sonst geht es schon ein bisschen Spoiler-Party rein. Und während dieser TV-Show, wo da eben wieder so ein bisschen seinen Ruf soll aufpolieren und wieder an alte Erfolge soll anknüpfen, passieren ja nicht ganz so erwartbare und doch sehr mysteriöse Sachen und das Ganze gipfelt dann in einem grossen Showdown. Aber mehr darf man nicht verraten, ich glaube, sonst ist man definitiv im Spoiler-Bereich. Ja, der David Das Malakian spielt noch mit, Laura Gordon hat eine Rolle, Ian Bliss, der Faisal Bassi und diverse andere. Und die beiden Writer und Director hast du ja schon genannt.
Genau. Etwas, was ich noch möchte erwähnen möchte, ist im Fall die Jungschauspielerin, die auch vorkommt, die ein geladener Gast ist. Also es ist alles aufgebaut, wie ein kleiner Zuschauer von einer Found-Footage-TV-Show wird, eben, wo du jetzt gerade hast erwähnt, die Late-Night-Show mit den 70er-Jahren. Oder der, und ich finde das so faszinierend, eben die 70s und das junge Mädchen, das dort eingeladen wird, wo ich finde, wo wirklich fast am weirdesten spielt und eben am besten, ist die Ingrid Tornelli. Von der hat man nicht viel gehört. Die spielt da eine Lilly und hat echt für mich noch so einen guten Eindruck hinterlassen. Also sie macht das recht gut in dem Sinn, in dem Horror-Genre. Was man vielleicht ein bisschen anteasen kann, in der äußersten Version geht es ja so über übernatürliche Sachen und ein bisschen Exorcism, genau, der da drin spielt. Ohne hier aber eben zu viel zu spoilern.
Klassische Horror-Elemente, muss man doch sagen.
Ja, die man kennt eigentlich schon.
Geistergeschichten, es geht um Kontakte jenseits, Sachen, die jetzt nicht wirklich neu sind. Ich glaube, die Aufmachung und die Verpackung in dieser Live-TV-Show, man muss hier vielleicht noch, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig klar rübergekommen, in der Plot hat zusammengefasst, der ganze Film spielt eigentlich während einer Folge vor der TV-Show. Also man sieht eigentlich nicht so viel, was vorher passiert ist. Es gibt gewisse Zusammenfassungen, die so mit Rückblenden gemacht werden, aber die sind mehr so bebildert. Und dann ist eigentlich der Hauptplot vom ganzen Film ist eigentlich die eine Ausstrahlung von dieser Show. Und da wird dann auch die Kamera drauf gehalten, wenn Pause, die Werbepause ist in den 70er Jahren. Ganz klassisch, wie heute auch in den Late-Night-Talkshows in Amerika gibt es Werbepausen und nachher, während der Werbepause passieren natürlich auch Sachen. Und da wird natürlich das wird gezeigt, oder? Und das ist so ein bisschen das Grundgerüst. Und dort passieren eben die besagten Sachen. Genau.
Mir hat einfach den Charme gut gedacht. Oder? Es ist wirklich von den Kleidern über die Ausstaffierung, über eben auch die Commercials, die da in der TV-Show zwischendurch gesendet werden und so. Und das Voice-Over, das man ganz am Anfang hat. Also es ist sehr, sehr authentisch gehalten in diesem 70-Look-alike. Oder? Und das 70s, finde ich, ist jetzt auch nicht verbraucht. Ich habe ja da schon ein bisschen eine Anbandlung, dass gleich mal wieder mehr 70s-Filme retromässig könnten aufgenommen werden. Oder? Und jetzt Late Night with the Devil spielt mit diesem Retro-Flash. Und ich denke, insgesamt finde ich es recht stimmig aufgemacht. Es ist nicht eine grosse Produktion, es ist klein. Aber es ist so klein, aber fein, würde ich den Film nennen. Oder? Er ist auch nicht explizit ein unglaublicher Schocker, aber er ist so subtil und er baut das so ein bisschen auf und verwirrt einem ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht der Body-Horror oder das, was man jetzt würde. Das absolut nicht, das darf man hier nicht erwarten. Aber es ist so ein bisschen ein Psycho-Horror mit Übersinnlichkeit gespielt. Also.
Frage, ich würde sagen, den können wir durchaus als kleinen, nischigen Horrorfilm empfehlen, oder? Wie siehst
ja,
du das?
Ja, solid, stabil, würde ich sagen, für einen lockeren Abend kann man mal wegschauen. Durchaus. Genau. Ich finde eben auch gerade ein bisschen unverbrauchtere Gesichter. Das tut eben so sehr kleine Produktionen manchmal auch gut, dass man merkt, ah, okay, das sind Schauspieler, die ein bisschen Charisma haben und noch nicht verbraucht sind. Das finde ich durchaus toll. Genau.
Ja, dann können wir nämlich überschwenken vom Horror-Genre, gehen wir ein bisschen ins Action-Genre rein, oder?
Genau, ja.
Wenn wir das so sagen. Und zwar ein bisschen ins indische Action-Genre. Es kommt jetzt zwar kein Bollywood-Film-Tipp, aber es geht ein bisschen in diese Richtung. Und zwar hat der, man kann wirklich sagen, der weltbekannte Darsteller und Drehbuchautor und Regisseur Dev Patel hat zusammen mit Jordan Peele den Film Monkey Man produziert. Oder, das ist noch eine spezielle Vorgeschichte. Und der ist jetzt auch nach einer langen Odyssee bei uns auch aufgetaucht im Kino und ist jetzt auch bereits zum Teil auf den Streamingdiensten verfügbar. Und der Monkey Man ist so ein bisschen, man könnte sagen, der indische. Ja, darf man der indische John Wick sagen? Es geht ein bisschen in diese Richtung, aber
er
hat Anlagen daraus. Es ist so ein bisschen Rache-Thriller, Action-Thriller, wo mit einem starken natürlich Indien-Bezug, der Film spielt dort in Indien. Wollen wir kurz so schnell etwas zum Plot sagen? Er ist ja nicht so komplex.
Hey, es ist eigentlich ein klassischer Plot, oder? Mit dem Rache-Feldzug, oder? Wenn wir es ganz kurz zusammenfassen, ihm wird die Mutter ja getötet, das darf man hier sagen, das zeigt sich auch schon das recht früh, wo er eigentlich ein junger Gil ist und so. Und das ist so von einem korrupten Typ, der da an der Macht ist und eigentlich die Polizei manipuliert und die dann eigentlich die Armen wie ausnehmen, killen und er jetzt der sich im Nachtleben durch illegale Fights über Wasser halten, durch illegale Geschäfte. Und ankerum will er eben den Rachefeldzug starten und näher an den korrupten Führerkopf herkommen und tut sich dort auch in einem Etablissement, also Club kann man ja sagen, wo die Reichen sind, das probieren einzuschleusen und ihm zu nähern. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Hauptausgangslage, die der Film hat. Und ja, da kommen wir ja gerade direkt rein. Du hast gesagt, eben sehr der indische Lookalike, eben auch die indischen Schauspieler alles zusammen und so und Dev Patel als grosser Head von diesen Leuten. Der Film spielt ja auch ein bisschen eben mit dem indischen Slum, wo ja da immer wieder ein bisschen gezeigt wird und so.
Ja.
Auch dort hast du aber gesagt, macht er eben für dich als Actionfilm manchmal vielleicht ein bisschen einen Schritt zu weit. Oder wie hast du jetzt das Gefühl?
Ja, also ich finde einfach, es ist eine unglaubliche Gratwanderung, wenn du, was ja durchaus in Indien mit dem Kastensystem, wir machen jetzt keine politische Diskussion auf und so weiter, aber das ist bekannt, oder? Da gibt es durchaus sehr viele gesellschaftskritische Sachen, die man ansprechen kann. Aber das macht man hier ganz oberflächlich mit so kleinen Einstellungen. Da werden mal Obdachlose gezeigt, da werden mal so ein bisschen die Verarmung gezeigt, da werden die Leute aus den ländlichen Teilen kurz gezeigt und wie die auch ihre Schwierigkeiten haben und so weiter. Das bleibt aber alles extrem oberflächlich. Auch der Einfluss von Religion auf die Gesellschaft wird so ein bisschen angedeutet, insbesondere im zweiten Teil des Films, wenn er dann eigentlich zu seinem finalen Rachefeldzug aufbrechen, das ist jetzt nicht wirklich ein grosser Spoiler und wie das zustande kommt, müsst ihr natürlich selber schauen. Und das war mir alles ein bisschen zu oberflächlich gewesen. Ich finde es immer schwierig, wenn man so in klassischen Actionfilmen, wir verlangen zwar immer mehr Inhalt und gute Drehbücher, das ist ja eigentlich immer unser Credo, was ich durchaus positiv finde, aber es bleibt zum Teil so andeutungs-, also wirklich nur so andeutet, also dass der Kontext einfach fehlt. Und das ist ein bisschen schade, finde ich. Dort hätte man durchaus vielleicht die eine oder andere Szene ein bisschen anders gestalten und ein bisschen mehr noch in die Richtung pushen. Dann hätte es, glaube ich, eine andere Wirkung gehabt. Und er hätte mit dem können leben. Das hat mir zum Teil so ein bisschen den verschenktes Potenzial gedacht, weil ich doch ja noch nicht so viel westlich prägte indische Actionproduktionen. Es gibt natürlich hunderte, tausende Bollywood-Actionproduktionen, aber nicht so aus dem Westen adaptiert, aber mit indischem Flair umgesetzt, ist jetzt nicht eine Massenware. Ich glaube, mehr der Bollywood wäre eine Massenware. Aber das ist ein bisschen ein verschenktes Potenzial vielleicht. Ich weiß es nicht.
Das mit dem Inhalt, wo man ja eben immer wieder bei Actionfilmen ein bisschen ankreidet, eben, dass man ein bisschen mehr Substanz fordert von dem, was da abgeht und das ein bisschen mehr erklärt wird. Der Dev Patel hat für mich eben dort, wo er so, hat ja auch im Drehbuch mitgearbeitet, auch mit anderen zusammen. Und ich glaube, er hat den Anspruch gehabt, den Spagat zu wagen, oder? Zwischen eben gewissen Untertönen, wo man eben ein bisschen dreift aus der indischen Gesellschaft. Du hast gesagt, da gibt es auch die Geschichte von der Frauenrecht oder eben das Slum, das gezeigt wird, oder eben auch die Kasten, die angesprochen wird, Reichtum, Armut. Und er macht dort den Spagat. Es ist natürlich schwierig, eben, wenn man im Main-Genre mehr ein Actionfilm sein will, aber halt mit einem so einem sozialkritischen Unterton von der indischen Gesellschaft fungiert. Und ich glaube, wenn er zu viel in die eine Richtung wäre, eben sozialkritisch und ein bisschen mehr Psychologie dahinter, dann wäre er eben ein bisschen abdriftet und dann wäre er aus dem Action-Genre raus. Er schwankt halt der sehr stark, oder? Er will dann wieder ein Actionfilm sein und dann muss er wieder einen Halt drauf, oder? Und darum ist ein schwieriger Spagat. Das ist sehr ein gewagter Spagat.
Der Vergleich zu John Wick ist deshalb auch schwierig, weil genau eben John Wick den Spagat gar nicht macht. Sie bauen eine Fantasy-Welt auf von irgendeiner geheimen Machtorganisation, die im Hintergrund, die sie in Realität nicht gibt, wo du eh schon fast wie in einem Fantasy-Film diesen Film konsumierst. Und das ist hier ganz ein komplett anderer Unterton, den dieser Film hat. Und für mich noch zwei, drei Kurzbemerkungen. Er hat manchmal kameratechnisch ein bisschen Probleme, der Film, für mich gehabt. Er ist bei den Fight-Szenen zum Teil ein bisschen zu hektisch gefilmt. Das ist ein bisschen schade. Da hat der Stelsky auch gut da, der halt Action einfach gut inszenieren.
Das ist ja.
Und da merkt man halt die Handschrift nachher auch. Und das ist hier nicht der Fall. Zum Teil, es gibt Fight-Szenen in der Küche, Fight-Szenen in einem Club. Die sind einfach in der Qualität nicht so, wie ich das aus anderen asiatischen Produktionen kenne. Aber das ist ein Detail. Ich sage zusammenfassend, ich habe den Film Verhalten als John Wick-ähnlichen Rache-Action-Thriller empfehlen, sagen aber klar, in den letzten Jahren hat es bessere Sachen gegeben. Für mich.
Ich wäre auch bei dir, ich sage, der Dev Patel ist ja eher ein Charakterdarsteller. Er hat sich jetzt dieser Action gewidmet, eben mit einem gewissen Anspruch, den er hatte. Er funktioniert bedingt in den Action-Szenen solid, aber es ist nicht das gewaltige Action-Kino, wo man jetzt, eben wie du sagst, die Kamera, die speziellen Sachen, die hier vielleicht eben auch die Tonalität, die nicht ganz so abgedreht ist, wie oder so ausstaffiert in Action ist. Oder? Aber wie gesagt, man kann ihn wegschauen, er ist gut, er ist solid produziert, er hat seine Momente, seine Action, aber einfach bedingt durch Ausführung, die ein bisschen beschränkt ist, ja. Genau.
Ja, dann schwenken wir auf, um doch in unser Hauptthema, nachdem wir euch noch zwei kurze Filme können ans Herz legen oder Verhalten ans Herz legen. Und jetzt gehen wir rüber, nämlich zu der besagten neuen dominanten Spezies auf dem Planet, und es geht nämlich um Planet of the Apes. Und da ist ja ganz aktuell, brandaktuell, ein neuer Film rausgekommen aus einem Franchise, der uralt ist. Ich glaube, das darf man so sagen. Tommy, wann hat das eigentlich angefangen, das Planet of the Apes? Das muss
das
man
ja fast
ein bisschen aufdröseln.
Das war in den 60s gesehen, oder? Da hat es ja mal das Original gegeben von der Planet of the Apes. 1968 ist das gesehen. Und dort hat ja unter anderem noch in der Hauptbesetzung ist dort noch der Charlton Heston und ein anderer Mono drinnen gesehen.
Das ist richtig, ja.
Also das sind so die uralt Schauspieler aus Hollywood, die zum Teil noch irgendwelche Western-Charaktere verkörpert haben. Und dann hat es Nachfolgeproduktionen gegeben, weitere Return to the Planet of the Apes oder dann auch Escape Planet of the Apes, wo dann eher, eben, es hat x Ausführungen gegeben, es sind dann, glaube ich, 5 oder 6 gesehen. 5 Filme insgesamt, genau.
In der alten Originalserie zwischen 68 und 73. Und dann hat es so den Zwischenstopp gegeben, der nicht so erfolgreich war. Aber von einem grossen Regisseur.
Genau, den Zwischenstopp haben wir dann wieder einmal 2001 gehabt, wo man das wieder aus dem Schaft hat genommen, sagen wir mal, oder? Und das war ja der Tim Burton gesehen, der dann noch einmal eben auch Planet der Affen, Planet of the Apes, wieder eine Original Erstumsetzung hat wollen wagen. Und mit dem Matt Damon ist das noch gesehen, Mark Wahlberg, das ist ja so ein bisschen, naja, also Tim Roth hat sogar mitgespielt, also namhafte Schauspieler eigentlich aus Hollywood. Der ist nicht gut gewesen. Also ja, der sehr bad, ich habe den schon lange nicht gesehen, also mit dem, wo er aktuell ist, gesehen, habe ich nicht geschaut. Und der ist mir dann schon gar nicht so sympathisch. Er ist, glaube ich, auch nicht gut gealtert, weil sie ja dann sehr viel mit Masken müssen arbeiten. Also das heisst ja bei den ersten natürlich sowieso, dass man einfach die Affen, hat man sich einfach Kostüme angelegt und so. Und das war auch beim Tim Burton-Film noch so gewesen, 2001, oder? Dass da einfach die Schauspieler in den Kostümen rumgelaufen sind. Und ja. Yeah. Oder was meinst du zu dem? Zu dem 2001-Werk
von Burton? Nein, der 2001er, der Ding, der Marky Mark. Ich sage nicht immer Marky Mark, der Mark Wahlberg, der Zungenhosen-Model. Nein, ja. der Mark Wahlberg war einfach dort eine Fehlbesetzung. Das Drehbuch war nicht gut. Ach,
schlimm,
der Film allgemein war einfach nicht gut. Und das trotz einem Tim Burton, den ich eigentlich ja mag, der grosse Filmhistorie hatte, aber das war nichts. Also das Remake dort, das ist... das hat nicht verreicht. Und darum hat man den Stoff, glaube ich, nachher auch knappe 10 Jahre wieder in der Versenkung verschwinden lassen, weil man offenbar nicht mehr daran geglaubt hat, und dort weiterzufahren. Und hat es dann nochmal gerebootet, kann man dem sagen.
Genau.
Und dann ist die Qualität wieder abseits gegangen. Und von dieser aktuellen Filmserie reden wir eigentlich jetzt. Würde ich jetzt behaupten, ich glaube, das war der Übergang im 2011 mit Planet of the Apes Prevolution. Und vom Rupert Wyatt damals in Regie und das Drehbuch von Rick Jaffa oder Amanda Silver. Und das war echt der Start in die neue Reboot-Reihe gewesen. Und jetzt kommt eben der springende Punkt, den du jetzt gerade vorher angesprochen hast. Man hat nämlich gewechselt von Kostüm auf CGI. Ist immer ein bisschen ein heikler.
Wie wir wissen, wie wir auch hier schon haben gesagt im Fenster.
Das Filmfenster ist heikel bei CGI, das wissen wir. Da haben wir schon viele Diskussionen gehabt, das schon hier. Und tatsächlich ist das überraschend gut gewesen, weil nämlich dort auch der Besagte, und da machen wir einen ganzen Bogen am Anfang von dieser Folge, dass nämlich der Andy Serkis, Gollum-Darsteller und so weiter, dort auch so ein bisschen seine Finger hat im Spiel gehabt. Und was sagst du grundsätzlich, wie ist, magst du dich noch erinnern, wo der erste von dieser Reboot-Reihe ist gekommen? Wie ist das dir eingefahren? Hast du das Gefühl gehabt, mal, jetzt brauche ich wieder einen Planet of the Apes-Film? Oder wie ist das gewesen?
Eigentlich eben nicht, weil ich bin noch ein bisschen schockiert gewesen von dem 2001er und habe gedacht, kommt das gut? Ich glaube, ja. ich bin dort skeptisch gewesen, weil ich habe gefunden, auch die Substanz, weil eben, die Darstellung der Affen, die Interaktion von dem, also auch die alten Filme, es hat einfach schlecht gealtert. Aber dann habe ich gedacht, okay, schauen wir sich das mal an und so. Und ich bin glaubt zu wissen, dass ich dann sehr positiv überrascht war. Weil ich habe ihm echt nicht viel zutraut, weil ich habe gedacht, okay, das könnte wieder so, heute würde man sagen, cringe, dann hat man es noch nicht so gekannt. Also man würde sagen, einfach so lame wäre gewesen und so ein bisschen, Aber, wie du sagst, sie haben, und das ist etwas, das muss man ja, das werden wir noch mehr aufgreifen jetzt, aber der Andy Serkis, wo der Caesar spielt, also eine Hauptrolle von einem Affe, ja. Den er verkörpert, und wir wissen, Andy Serkis kann Motion Capturing. Also das ist wirklich... Er ist die
Kombination aus Motion Capturing und CGI ist eine sehr gute Entscheidung. Sie hat sich als absolute grandiose Entscheidung herausgestellt. Ja.
Dort merkt man auch, dass sein Talent, eben, wie er den Affe verkörpert und die Gangart, er hat sich ja extrem mit dem noch auseinandergesetzt, das hat man auch bei Making-of-Sachen gesehen und so, eben schon beim ersten Teil, wo er sich das alles studiert hat. Und das hast du dem Film wirklich angemerkt. Eben Machart, wie sie sich mit dem Thema haben befasst und der Storyplot. Also der Plot ist auch, er hat stabil aufgebaut, oder? Jetzt reden wir ja vom ersten von dieser Trilogie, von dem Stoff, und mir hat gedacht, sie haben das wirklich gut recherchiert, gut aufbauen und auch ein
Und auch
Konzept
einen neuen
gehabt.
Touch, ein neues Konzept,
Ja.
einen neuen Ansatz gewählt, die Herkunft auch irgendwie von dieser Welt versucht zu erklären, warum ist das passiert, hat das da in die Neuzeit hineingekieft, mit neuen Ideen, aber gut umgesetzt. Und dann war der Startschuss gewesen, im Elfi für die neue Reihe, wo eigentlich bis ins 17. drei weitere Filme kamen: Prevolution, Revolution und Survival. Und übrigens, Fun Fact, die zwei Folgenfilme im 14. und beim 17. hat die Regie niemand geringeres als Matt Reeves geführt. Und der Matt Reeves sollte uns allen doch ein Begriff sein. Das ist nämlich der, der verantwortlich war für den letzten grossen Batman-Film, den wir hier auch sehr gelobt haben. Das darf man sagen.
Genau, ja, sowieso.
Und ich sage, weil wir ja nicht mehr auf die alten Filme eingehen wollen, sondern auf die neuen. Oder auf ein Neu, Entschuldigung.
Neu, ja.
Zusammenfassend an alle, die zuhören, schaut euch die Filme in dieser Reihe Folge seit dem 11. an. Die sind super gealtert. Das ist eine tolle Blockbuster-Reihe, die ich für mich wirklich kann empfehlen kann. Und ich wirklich jedem kann nur ans Herz legen.
Das stimmt. Und vor allem auch gerade im letzten Ende. Es ist ja noch übrigens... Der letzte war War for the Planet of the Apes gewesen. Und dort hat wiederum einer von unseren meistgeschätzten Schauspielern, den du glaube ich auch sehr schätzt, ist der Woody Harrelson, hat dort noch mitgespielt. Oder? Und dort auch wieder sehr gut, muss man auch wieder sagen.
Absolut.
Also,
absolut.
Noch gerade einmal so zum Cast, ein bisschen, einfach, dass sie dort auch sehr gute Darsteller gewählt haben in der neuen Trilogie, finde ich. Das kann man so sagen. Ja, wir gehen über zum Neuen.
Ich würde sagen, der Neue also ist jetzt gerade aktuell im Kino, den könnt ihr schauen. Das grosse Franchise geht also weiter, heisst der offizielle Englischtitel Kingdom of the Planet of the Apes. Und wir haben wieder ein bisschen eine neue Zusammensetzung. Der Filmplot ist eigentlich relativ klar oder schnell erklärt. Der Film knüpft nicht direkt an die alten Filme an, weil das ist eine relativ abgeschlossene Trilogie gewesen, wenn man das so sehen will. Die sogenannte Caesar-Trilogie, du hast es vorher erwähnt. Und zwar spielt der Film mehrere Generationen in der Zukunft nach der alten Trilogie mit dem Hauptdarsteller und dem Hauptaffendarsteller Caesar. Und zwar sind wir in einer weiter vorgeschrittenen, auf einem vorgeschrittenen Stadium vom Planeten Erde, wo die Affen sich eigentlich in grossen Clans auf der ganzen Welt verteilt haben, leben und die Menschen praktisch keine Rolle mehr spielen oder nur noch ein Nischen da sind, vor sich her vegetieren. So wird es dem Zuschauer, Zuschauerin auch suggeriert. Und in dieser Welt geht es eigentlich ohne Spoiler, darum, dass sich die Affen grundsätzlich einen weiteren Schritt machen wollen in Zukunft. Sie wollen sich weiterentwickeln. Für das versuchen sie, den Kontakt wieder zu suchen zu den Menschen. Die Menschen, die es noch gibt, zumindest das, was wir sehen, die leben noch. Aber die haben aufgrund von der alten Trilogie und von der alten Geschichte, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber das muss man gleich sagen, weil sonst kann man den Film fast nicht erklären, haben sich ja beide Fraktionen in zwei Richtungen entwickelt. Und das ist ein bisschen das grosse Geheimnis. Ja. Die einen sind in die Revolution gestiegen und die anderen sind in die Revolution abgestiegen. Und das ist so die Ausgangslage, die uns da in diesen Film begleitet.
Also man kann hier den kleinen Mini-Spoiler auftun, oder? Dass ja eigentlich wie eine Art des Virus entstanden ist. Menschen verursacht, die eben, wie du sagst, Staffen können ja näher auch reden. Das ist allseits bekannt, dass die eben
Richtig.
Sich weitergebildet haben und intelligenter werden. Und der benennt Virus, sprich vermeintliches Mittel, das die Menschheit hat entwickelt, evolutioniert Menschen immer wie mehr zurück. Darum eben die Dominanz, die jetzt da neu entstanden ist, also dass Staffen eben den Überhang haben bekommen. Und jetzt kommt ja dort eben so eine Hauptprotagonistin ins Spiel, um die dreht sich ja auch hauptsächlich. Also nein, einerseits die Affen-Clan oder der Clan, wo da die neue Hauptrolle der Noah ist. Das ist eigentlich der Satz, den sehe ich wie für den Hauptcharakter Caesar. wo dann so der Fokus drauf gelegt wird, oder? Wo dann auch Affenclans andere Clans angreifen und die Menschen eben so Aussenseiter da wesen sind, verdaffen, oder? Und sie meiden sie auch und so nicht recht, wie mit ihnen umgehen. Und plötzlich kommt eben dort die Mei nennen, wo sie dann finden im Film. Und dann merken sie, mit dieser Mei ist etwas speziell. Die wird eben auch von einem Affenclan verfolgt. Also sind sie so wie auf einer geheimen Mission, könnte man sagen, wenn man jetzt nicht zu viel verraten will. Aber es bahnt sich dort etwas an, oder? Und ich glaube, sie haben das relativ geschickt verpackt, oder? Was meinst du
dazu? Ja, ich finde es gut, ja. Ich finde es wirklich eine gute Ausgangslage, neue Charaktere, mehrere Generationen nach der alten Trilogie. Dort haben sie einen Cut gemacht, es gibt ein ganz kurzes Intro, wo der Abschluss von der alten Trilogie noch so ein bisschen andeutet, aber das geht wirklich 2 Minuten max. Und dann geht es eigentlich in die neue Zeit. Und das sind neue Darsteller, neue Geschichten, die erzählt werden. Und vielleicht noch kurz schnell, Regie hat Wes Bell geführt und er hat auch mitproduziert. Und in den Hauptrollen unter anderem als Noah mit Motion Capturing, der Owen Teague und Freya Allen, verkörpert hier die menschliche Darstellerin. Sie kennt man im Mainstream-Kino noch meist aus der Netflix- und The Witcher-Serie, wo sie hat mitgespielt in den letzten Jahren. Und sie darf hier eine zweite Hauptrolle bekleiden. Und nehmen noch den Kevin Durant, Peter Macken, William H. Macy, die da in weiteren Rollen zu sehen sind. Also durchaus auch ein Cast, den ich sehen kann. Und ich muss sagen, ich habe ja schon mal ein bisschen reingehen jetzt so ein in eine Vorkritik. Ich bin extrem wieder schnell in die Welt reingekommen. Das war jetzt so ein deine suggerierte Frage. Ich habe mich gerade wieder daheim gefühlt, blöd gesagt. Die Charaktere haben mich gerade gepackt, schon relativ nach kurzer Zeit. Es hat mich interessiert, was in der Welt passiert. Der Fortschritt von der Geschichte ist gut erzählt. Das Worldbuilding ist extrem gut, weil man muss ja hier jetzt eigentlich wieder eine komplett neue Ausgangslage aufbauen und dem wird Raum gelassen, dem wird Zeit gelassen. Es ist nicht ein Blockbuster, der gerade mit einem Action-Set-Piece am anderen loslegt, sondern wirklich auch ein bisschen die Welt zeigt, mit Bildern, mit Leuten, mit dem täglichen Ablauf, wie die Affenclans leben und so weiter, was ist da? Und man bekommt wirklich auch das Gefühl, was da passiert ist in diesen Generationen, ohne dass man jetzt irgendwie 100 Einblendungen vor den Zug knallt bekommt. Und das ist wirklich super gemacht, muss ich sagen. Das war so mein Einstieg und die Qualität hat sich eigentlich auch können halten.
Ja, optisch und inhaltlich, oder? Wie du es sagst, absolut. Da gehe ich voll mit der Einigung, oder? Du kommst dort in die Bilder rein und sie nehmen sich auch die Zeit für das, wie du sagst, Worldbuilding und auch Charakterbuilding. Man lernt auch die einzelnen Affen kennen und auch ihren Charakter und ihre Mimik, wie sie sich verhalten. Und das schafft wiederum Nähe zu diesen einzelnen Protagonisten oder eben diesen Clans und allem. Und das finde ich so stark, dass nicht einfach das Action-Kino gedrösel ist, wo da einem um die Ohren geflogen wird, noch einmal einer drauf, sondern sie nehmen sich stimmig Zeit, für das Set auch aufzuarbeiten. Und was ich einfach gerade hatte, ist, weil ich natürlich auch nebst dem ein Videospieler bin, ist einfach die Set-Pieces von Horizon Forbidden West, oder so die Dschungelwelten, überwucherte, die postapokalyptische Geschichte.
Man sieht noch so ein bisschen, was ist in der vergangenen Generation genau. War. Und gleichzeitig sind wir in einer völlig Naturwelt innen, wo ein bisschen Technologie noch vorschimmert.
Genau.
Und vielleicht noch ein Lob zur Technik, du hast es jetzt gerade angesprochen. Es ist im Moment für mich in diesem Film State of the Art, was CGI angeht. Ich habe besser CGI in den letzten 15, 20 Jahre eigentlich selten gesehen. Und das zeigt sich auch wieder als Qualität. Das war mein Eindruck gewesen. Insbesondere absolut. Die Affen, Mimik, Gestik, aber auch die Qualität des CGI an und für sich. Also echte Sets kombiniert mit CGI-Sets, dass das nicht reinkopiert wirkt, dass es nicht aufgesetzt wirkt. Das ist organisch, das geht ineinander rein. Extrem gut gemacht und die Bilder reissen mit auf der grossen Leinwand. Du hast es noch auf einer grösseren Leinwand gesehen.
Ja, genau. Ich habe es noch im IMAX gesehen und es lohnt sich. Es ist wirklich toll. Also Sogar das muss man sagen, eben auf einer Grossleinwand natürlich umso mehr. Das ist echt schön gestaltet. Und du sagst gerade, oder? Motion Capturing, oder? Das ist ein Element, das hat schon relativ früh gegeben, technologisch. Man ist jetzt wieder da ein bisschen drauf zurückgekommen. Nicht, dass man es nur eben Charaktere CGI animiert hat, was ein bisschen unnatürlich wird wirklich, weil man sieht dann in den Schauspielern, in den Gesichtern von diesen Affen, sieht man den Actor, oder? Der Schauspieler ist erkennbar, weil man das mit dem Motion-Capturing-Verfahren produziert hat. Und das ist cool. Und auch optisch, grafisch, oder? Die ganzen Sachen von diesen Affen mit den Haaren, mit Feuer, mit der Interaktion auf Objekt, eben dort wieder das Mocap. Und das ist ihnen so gut gelungen. Das ist, also andere sind angezeigt, andere Studios wie Disney, andere Warner Brothers Produktionen, wo wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Sorry, Jungs, da müsst ihr heranschauen. Das ist wahre Leidenschaft. Das ist gut produziertes Kino. Und das verhält optisch und storytechnisch. Und das ist gutes Kino. Dorthin würde ich sagen, ist sogar für mich ein bisschen ein Ziel, das sagt, und hierher sollte man wieder zurück zu der
Absolut.
Qualität.
Absolut. Der Film hat übrigens ein Budget gehabt von 160 Millionen. Stand heute hat er etwa 130 Millionen Dollar eingespielt. Also noch nicht ganz oben ausschwingen. Wir hoffen natürlich, dass es weitergeht und dass die Folgefilme, die sie tatsächlich auch planen, das darf man auch schon mal sagen, es soll weitere Filme also noch geben in dieser neuen Generation Planet of the Apes, dass die auch realisiert werden können. Ich komme schon fast zum Fazit. Ich habe den neuen Kingdom of the Planet of the Apes restlos empfehlen. Wer die alten Filme noch nicht hat gesehen, kann sich hier eigentlich unabhängig von diesen Filmen einen neuen Film anschauen. Dem empfehle ich einfach, die alten Filme nachzuschauen, wie ich es schon gesagt habe. Aber kann auch mit dem einsteigen, problemlos, weil eine neue Geschichte erzählt wird. Und für mich eine Welt, die unbedingt weitergeht in dieser Qualität. Und ich freue mich eigentlich darauf, wenn es weitergeht. Ich hoffe, dass sie auch so innovativ und im Blockbuster-Kino auch wirklich fortschrittlich und wegweisend bleiben. Darum für mich eine uneingeschränkte Empfehlung für ein neues Kingdom of the Planet of the Apes.
Absolut, da gehe ich mit der einig. Da bin ich über der Metascore-Kritik von IMDb. Er hat ein 6,5. Das finde ich absolut unverdient. Das ist grosses Kino, super produziert. Ist ein Kinobesuch wert, meiner Meinung nach. Geht auch schauen auf die Leinwand. Es hat alles drin. Und ja, mehr muss man dazu fast nicht sagen. Es ist eine wegweisende Geschichte. Ich hoffe, dass es eine Trilogie daraus gibt. Sie haben jetzt gestartet. Der Film hat ein Open End, das können wir hier schon mal sagen. Also, es hat Potenzial zu einer neuen, zweiten Trilogie. Und ich glaube, wir hoffen beide schwer, dass das so mündet. Und,
Hoffe ich auch, ja, absolut. In dem Sinne
go for it!
mache ich mal schon die Flocken und verabschiede mich vom Short Duo Nummer 46 Filmfenster. Ich bin raus. Die gebührenden letzten Worte überlasse ich dir. Tschüss zusammen und viel Spass im Kino.
Merci. Hey, habt's gut. Schaut wieder wertvolle Filme. Ich hoffe, ihr habt hier auch wieder ein, zwei Empfehlungen bekommen von uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal im Filmfenster. Salut zusammen.